人形使いってあの正体不明のハッカーが？
警察だ！
国籍推定アメリカ、年齢性別経歴すべて不明。
プロジェクト2501人形使い計画、
確かめてみるさ、自分のゴーストでな。
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nostromo-Verschwörung. Ich bin der Bassi und bei mir ist wieder der Fred.
Ja, hallo.
Grüß dich, Fred.
Grüß dich, Basti. Wie geht's? Wie steht's?
Ja, mir geht's ganz gut. Gut ins neue Jahr gekommen. Du auch?
Ja, ganz gechillt. Und die Arbeitszeit ging wieder los und entsprechend ist das Gechille auch schon wieder aufgebraucht und ich bin dauermüde.
Mhm. Ja, hast du irgendwas Spannendes gesehen?
Filme in letzter Zeit, ja, also fangen wir mit der besten Empfehlung an, die ich gesehen habe, sind die zwei Päpste.
Okay.
Hast du den gesehen?
Nee, ich habe es nicht gesehen.
Kann ich sehr empfehlen, sehr schönes Kammerspiel, macht Freude, den zu schauen. Jetzt inhaltliche Kritiken und Interpretationen mal nebenangestellt. Wenn man Papst Francesco vielleicht nicht so mag, dann stößt einem vielleicht die sehr gute Darstellung ein bisschen auf. Aber ansonsten ein Film, der wirklich Laune macht zu schauen. Den kann ich allen nur empfehlen. A Quiet Place war für alle, die in die Richtung gehen. So, wie kann man den? Du kennst den ja, ne? A Quiet Place.
Nee, den habe ich noch nicht gesehen. Nee.
Den hast du noch nicht gesehen?
Nee.
Der macht Spaß zu schauen. Ist kein geniales Stück, es macht einfach Spaß. Der macht Laune, ist für Leute, die in die Richtung, was ist das? Survival-Horror, Home Invasion eher irgendwie sowas mit Aliens. Kann man schauen, macht Spaß, macht Laune.
Okay.
Aber kein Glanzstück. Ja, reicht, zwei Empfehlungen reichen ja. Und bei dir?
Ich habe ja letztes Jahr zur Krampus-Folge gesagt, Mensch, ich werde mir diesen Godzilla-Film anschauen. Mhm. Und 5 Euro Leihgebühr bezahlt, um nach 25 Minuten genervt und gefrustet auszumachen. Effekte hin oder her, aber das war mir dann echt too much. Ich habe das dann irgendwann auch einfach nicht ertragen. Ich war auch nicht wirklich in richtig Stimmung und es hätte wahrscheinlich definitiv 3 oder 4 Bier gebraucht, um zu sagen, okay, ja, das macht Spaß. Und vielleicht noch ein paar Leute im Kino oder so, aber da war ich tatsächlich nicht drauf vorbereitet. Nee.
Also so schlecht, wie die Bewertungen es behaupten.
Ja, doch, dem kann ich tatsächlich zustimmen. Und dann habe ich noch was anderes gesehen. Da war ich zwiegespalten. Ich hatte Brimstone gesehen auf Empfehlung von unserem Hausgast Stanley. Eine wahnsinnig intensive schauspielerische Performance von Guy Pearce. Aber der Film und das Drehbuch, die sind, das ist wie so ein Folterporno-Drama. Also du wirst sozusagen auf so einen Leidensweg mitgeschickt, aus dem es eben halt kein Entrinnen gibt und auch kein wirkliches Happy End. Und der Film ist von vorne bis hinten nur zynisch und kostet das auch aus. Also auch ganz viele drastische Momente. Und das hat auf vielen Ebenen keinen Spaß gemacht. Und das, obwohl der Film rein optisch und visuell und musikalisch wirklich super inszeniert ist, aber das verkommt dann eben halt nur zum Transportmittel dann für diese wirklich sadistische Story. Ja, also auch keine so wirkliche Empfehlung. Dann habe ich geschafft, mal Irvin Kershners Laura Mars Eyes zu sehen. Kershner, also Imperium schlägt zurück, Regisseur.
Genau.
Genau. War ich total überrascht, was für ein Star-Aufgebot da mitspielt. Faye Dunaway, Tommy Lee Jones und viele, viele, viele mehr. Und dann im Hintergrund, Carpenter hat ein Drehbuch geschrieben, Kirschner, wie gesagt, Regie. Und der Film ist halt auch wirklich echt nur so durchschnittlich und ist so ein bisschen hingeplätschert. Also so, Mensch, was ist denn hier los? Kommt da noch irgendwas Gutes? Und ja, dann fing ja dann der Japanery an und ich habe meine Vorbereitung gemacht und da habe ich auch Ghost in the Shell gesehen. Bewertung folgt gleich.
Yep.
Und einen zweiten Film, den sprechen wir dann in der nächsten Folge. The Bad Sleepwell zum zweiten Mal. Und da kann ich dann sagen, okay, da ist dann das Filmherz dann auch wieder ein bisschen höher geschlagen.
Ja, bloß gut. Nicht, dass du die Lust am Filme schauen verlierst.
Ach nee, dafür habe ich mir dann noch Dracula auf Netflix angeschaut, die Serie, also den Anfang, den Opener.
Und?
Es ist unterhaltsam, sagen wir es mal so, aber vorher ausschalten und einen Heller, den Fernseher auf volle Helligkeit stellen. Das ist ungefähr wie bei der letzten Staffel Game of Thrones bei zwei Folgen da. Sehr, 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 sehr dunkel und mussten, gerade wenn man das tagsüber mal schauen will, mal den Fernseher heller machen, aber das ist schon ganz schön käsig, aber es war irgendwie unterhaltsam.
Ja.
Ganz genau. Wir befinden uns mitten im Japanery und da haben wir gesagt, Mensch, japanische Filme haben wir ja noch gar nicht besprochen bei uns im Podcast. Mhm. Und dann wird es halt Zeit und einen Film habe ich ausgesucht und einen Film mehr oder weniger du und wir sprechen heute über einen Film, den du mit vorgegeben hast und das ist Ghost in the Shell. Ich hatte ihn noch nicht gesehen und du hattest ihn ja schon gesehen und hast auch zu mir gesagt, den findest du toll und gut.
Ja, der gefällt mir. Ja, Ghost in the Shell, grob haben wir im Vorgespräch schon gesagt, ist halt Cyberpunk. Darauf müssen wir später noch eingehen.
Ja.
Man hat die schöne Film-Noir-Atmosphäre in diesem Stück. Die Traurigkeit, Melancholie, das Düstere, gemischt mit Sci-Fi-Elementen.
Mhm.
Dass ich Ghost in the Shell gesehen habe, ist ganz lange her. Ich kann nicht genau sagen, wann. Und mir hat der Film einfach sehr gut gefallen. Und es ist wahrscheinlich der Themenmix, Sci-Fi, Großstadt und dann die melancholische Atmosphäre, die gute Musik, die da die Atmosphäre unterstützt. Und ich glaube, als ich dann, ich denke mal Anfang der 2000er das erste Mal gesehen hatte, habe ich sowas in der Art gezeichnet, eben noch nicht gesehen. Ich bin selber kein Manga-Fan oder Anime-Fan. Egal, es ist nicht ganz mein Genre an sich und dieser Film hat es mir aber schmackhaft gemacht. Und ich habe mir dann später irgendwann noch den zweiten Teil angeschaut.
Ja.
Und natürlich das Remake mit Frau Johansen. Und für alle, die die Traurigkeit von Film Noir mögen und ein bisschen Sci-Fi mögen, seid ihr ans Herz gelegt, dem mal zu schauen und dem eine Chance zu geben und sich eine eigene Meinung
Deswegen
zu bilden.
Deswegen möchte ich jetzt gleich schon mal eine Vorwarnung aussprechen. Also für alle wirklich japanophilen Kollegen unter uns, die das jetzt hören werden, die definitiv mehr Fachwissen haben. Das sind ganz vorsichtig unsere Eindrücke als Fremde dieses Genres. Also ich habe mich in meinem Leben nie wirklich mit Anime und Mangas auseinandergesetzt.
Yep.
Das ist halt nicht meine Baustelle. Ich mag das echten, auf echten Celluloid gedrehte Sachen an echten Sets, das ist genau meine Welt. Möchte mich dem Ganzen aber nicht verschließen, habe auch in der Vergangenheit auch schon eine Menge gesehen, auch für gut befunden, kommen aber nicht rein und möchten allerdings trotzdem uns bemühen, Namen, so gut es nur irgendwie geht, richtig auszusprechen. Sollten wir das aber nicht tun, und das wird passieren, nehmt uns das nicht übel.
Genauso ist es. Also wir sind fremd, mir fehlt noch ein Studio Ghibli, also Prinzessin Mononoke und sowas, kennst du bestimmt auch.
Ja, habe ich, genau.
Chihiros Zauberreise, sind auch alles fantastische Sachen. Aber ich habe mich nie reingewühlt und geschweige denn Manga-Comics in die Hand genommen. Regisseur Mamoru Oshii hat den ersten und den zweiten Ghost in the Shell Teil gemacht. Und Shiro Masamune, heißt der, hat die Manga-Reihe zu Ghost in the Shell gemacht, Ende der 80er, irgendwie mehrere Kapitel da rausgebracht, über ein Jahr, glaube ich, Zeitraum. Ja, der Komponist ist Kenji Kawai. Die Musik in diesem Film, habe ich schon gesagt, gefällt mir sehr. Da ist, wird mit Perkussion gearbeitet. Es gibt Chöre, die hängen bleiben, gleich am Anfang kommen. Das ist, ganz spannend, dass in Japan, der japanischen Musik, wohl gar keine Chöre gibt und dass die Anleihen aus der bulgarischen Volksmusik kommen für die Chöre.
Genau.
dann hat nur ein bisschen Synthi-Sounds und viel so perkussive Klanginstrumente, die jetzt, mir fehlt der Name, aber so Glockenspiel oder xylophonartige Klänge hat man da drin und in doch ganz viel Stille.
Alles klar. In Ghost in the Shell geht es um die Majorin Motoko Kazunagi, die im Jahr 2029 für die Sektion 9, also eine Eliteeinheit der Regierung, arbeitet. Und hier geht es um Cyberkriminelle, die dann zur Strecke bringen wollen. Und das Besondere an der Majorin ist, dass die ihr Körper ist sozusagen gepimpt. Das heißt also, viele Sachen sind sozusagen schon technisch hinzugefügt worden, also genau. Arme, Hände, Beine etc. pp. Und das sind eben halt auch, bei anderen Menschen ist das eben halt auch möglich. Das heißt also, sich noch zu erweitern und modifizieren zu lassen. Das ist so die Grundhandlung. Mhm. Und dann taucht irgendwann so ein Puppet Master auf, der sich in die in Gedanken reinhacken kann. Und das ist sozusagen dann der Kern des Namens halt, Ghost in the Shell. Das bezeichnet sozusagen also den Geist, das Wesen sozusagen in einer Hülle. Das heißt also, der kann so eine Leute eben halt dann auch anzapfen. Und daraus spinnen sich dann natürlich dann viele philosophische Fragen und auf der normalen, jetzt sichtbaren Ebene, das, was wir sehen als Zuschauer, gehen wir dann natürlich dann auf Jagd nach diesem Puppenspieler, um dann rauszufinden, dass es da irgendeine Verbindung gibt zwischen den beiden, zwischen dem Puppenspieler und der Majorin. Und genau, viele Action-Szenen und viel Spannung und viel bunte, grelle Bilder. Möchtest du noch was ergänzen dazu?
Nee, das ist gut knapp zusammengefasst. Ich finde ja gar nicht so viel Action. Das wäre jetzt meine Ergänzung. Der ist jetzt, ich finde, so beim, das, was hängen bleibt, ist in dem Film eher für mich weniger die Action als genau die Ruhe. Und sehr viel Dialoge.
Mhm. Aber wenn Action aufkommt, also ich habe jetzt so drei größere Szenen, die da halt mit vorkommen, das ist natürlich dann schon im Vergleich zum Rest des Films sehr hektisch, schnell da auch inszeniert, also bewusst halt.
Ja, im Vergleich zum Film, ja. Ich hätte ihn jetzt nicht als dominierenden Actionfilm irgendwie gekennzeichnet.
Nö, das nicht.
Das ist, keine Ahnung, wie die Betonungen sind da. Ich habe den Film übrigens zum ersten Mal, glaube ich, jetzt auch für unseren Podcast hier mit im O-Ton geschaut. Ich habe den, glaube ich, früher mal aus dem Fernsehen halt, als ich den ersten Mal gesehen habe, auf jeden Fall auf Video aufgenommen, einfach aus dem Fernsehen rauskopiert, ja. Entsprechend mit deutschem Ton, und habe jetzt auch mal zwischendurch umgeschalten. Es ist wirklich sehr spannend, die Deutschen, es fällt wahrscheinlich gar nicht auf, wenn man die deutsche Synchronisierung hört, sind das einfach deutsche Stimmen, aber man hat, wenn man vom Japanischen kommt, hat man das Gefühl, dass die Japaner drei Oktaven tiefer sprechen. Wenn das jetzt schon der richtige Punkt ist, das zu sagen, beim Japanischen kommt die Melancholie, die diesen Film ein bisschen ausmacht, durch die Sprache noch mehr zur Geltung als durch die deutsche Synchro.
Mhm. Also ich habe den Film ja in Japanisch gesehen und habe dann zwischendrin immer mal umgeschaltet, weil ich einfach nur wissen wollte, wie haben sie es halt gemacht. Ein bisschen Deutsch habe ich noch mitgeschaut. Das war, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt, ich habe mich da doch mit nicht auseinandergesetzt, welche Synchro-Version das war. Da gibt es wohl zwei Versionen. Ich fand sie furchtbar, also deswegen habe ich dann mal umgeschaltet, als ich gesehen habe, mir wird angezeigt, Bryan Cranston spricht hier. Also wahrscheinlich okay. In der englischen Synchro, da habe ich dann mal ganz kurz da reingeschaltet, um dann aber trotzdem am Ende dann zum Japanischen wieder zurückzuwechseln. Den wollte ich schon ganz gerne, wie du es auch schon sagst, so so wie er konzipiert war, auch wahrnehmen und habe mich dann darauf eingelassen, und das hat auch ganz gut funktioniert. Also das, was du gesagt hast, dass das Melancholische durch die Stimme verstärkt wird, das kann ich tatsächlich bestätigen. So habe ich das auch wahrgenommen. Im Deutschen hat mich das eher rausgebracht. Also die Stimmen haben mir überhaupt nicht gefallen. Ich weiß auch nicht, was das für ein Studio war, aber das hat gar keine Tiefe vermittelt, und im Original auf jeden Fall mehr.
So sehe ich das auch. Wobei ich den Film höchstwahrscheinlich zum ersten Mal mit deutscher Synchro gesehen habe, vielleicht einer anderen, das weiß ich nicht, und er mir trotzdem sehr gut gefallen hatte.
Hast du irgendwie in deinem Freundes- und Bekanntenkreis Leute, die sagen, Mensch, das ist ein geiler Film?
Nein. Ich habe zu Studiumszeiten mal mit ein, zwei Leuten abgehangen, die, von denen ich weiß, dass in Erinnerung habe, dass die sehr japanophil waren und den Film bestimmt kannten. Ich weiß nicht mehr, ob ich mich mit denen über den Film unterhalten habe. Das ist auch weit über 10 Jahre her. Und ansonsten kenne ich jetzt, fällt mir niemand ein, mit dem ich mich über diesen Film unterhalten habe. Wie sieht es bei dir aus?
Also ich kenne viele Leute, die Animes magen, also die mögen und die Mangas auch gelesen haben. Und da habe ich auch immer gemerkt, so, dass das halt nicht meins ist. Es gab aber einen regen Austausch. Und ich hatte damals einen Kanal abonniert auf YouTube, das ist der Forger. Der hat ein paar sehr viele Videos auch über Animes gemacht und dadurch hatte ich natürlich auch mal ein bisschen mit reinstümmern können, weil er hat relativ gut erklärt, wie Charakteraufbau funktioniert, Charakterentwicklung und ganz viel über, wie ist so ein Drehbuch aufgebaut, so eine Videos halt gemacht, das hatte ich mir angeschaut und dann unter anderem auch Animes und da bin ich da ein bisschen reingekommen und es hat mich trotzdem nie wirklich animiert, da auch mir noch mehr anzuschauen. Also ja, Prinzessin Mononoke habe ich dann halt auch gesehen und auch toller Film. Und Ghost in the Shell stand auch schon immer bei mir, genauso wie Akira, stand schon immer auf meiner Liste, aber so dieser Moment, wenn du jetzt die Wahl hast, ich dann immer gesagt, ach nee, ich hab doch keine Lust. Und deswegen finde ich das jetzt eigentlich auch ganz gut, dass der Japanery da ist, dass du sagen kannst, okay, jetzt holen wir das mal raus und
wir als Außenseiter zwingen uns mal dazu, wobei es bei dir scheinbar noch ein bisschen mehr Zwang ist als bei mir.
Nee, am Ende ist das dann kein Zwang, weil am Ende ist es ja so, jetzt hast du ein Motto und dann kannst du da etwas einfacher, weil es ist ja, es ist ja auch so, ich glaube, das ist so ein typisches Phänomen, das kennt ja auch jeder. Du hast jetzt Zeit, du möchtest gerne einen Film schauen, hast dir aber vorher keine Gedanken gemacht und guckst auf Amazon oder Netflix, was könnte ich denn schauen und stellst fest, dass du nach 20 oder 30 Minuten, wenn du keinen Film hast, eher frustriert bist, als dass du, genau. Und gerade mit so einem Motto finde ich das gar nicht mal verkehrt, auch in eine andere Welt abzutauchen. Ich mag japanische Filme sehr gerne, aber eben halt gerade dieses Genre Anime, das ist mir halt wirklich sehr fremd und ich will nicht sagen, dass ich mich wirklich schwer tue, aber ich habe halt den Bezug nicht dazu und deswegen fällt mir wahrscheinlich halt auch einfach nur ein bisschen schwer zu sagen, okay, in dem Moment entscheide ich mich jetzt bewusst, diesen Film zu sehen.
Ja. Bei mir ist glaube ich auch so, je westlicher die Animes werden, desto einfacher sind sie, es ranzukommen. Und je japanischer die werden, also je spezieller und dann bunter oder wie auch immer man es abgefahrener die werden, desto schwieriger wird es dann auch für mich reinzukommen. Wobei ich ja, ich weiß gar nicht, wie es bei dir ist, haben wir uns noch nie drüber unterhalten. Prinzipiell mag ich animierte Filme an sich. Also ich greife gern mal zum Zeichentrick oder also in Form von Serie oder auch bei Filmen. Wir haben uns darüber noch nie unterhalten. Wie ist es bei dir? Ist das was eher hinten ansteht? Also jetzt klassisch Disney oder DreamWorks-Filme etc.?
Nee, sehe ich mir alles wirklich gerne an.
Okay, also.
Das ist, also da habe ich wirklich gar keine Probleme. Ich glaube, das ist halt auch einfach dieses sehr im eigenen Stil, der bei mir irgendwo Anfang, Mitte der 90er verwurzelt ist. Ich hatte dort ein paar Serien gesehen. Dazu gehörte unter anderem Rock'n'Cop. Ich weiß nicht, ob das noch irgendjemand kennt. Das lief damals auf RTL 2. Die hatte ich sehr gerne gesehen. Und dieser Stil, das ist auch das, was ich jetzt hier auch mit gesehen habe, hier bei Ghost in the Shell. Auch mit den ganzen Geräuschen, das kam mir alles sehr vertraut vor. Und das ist allerdings bei mir so ein Seriengefühl, was da bei mir aufkommt, kein Filmgefühl. Und das verwirrt mich dann halt auch einfach, weil es gibt halt so ein paar klassische Trademarks aus Ende der 80er, Anfang der 90er im japanischen Anime und die wurden eben halt in Serien wie auch in Kinofilmen eben halt auch mit eingesetzt. Und deswegen fühlt sich das für mich nicht so richtig wie so ein richtiger Film an, sondern eigentlich eher wie so ein Pilot zu einer Serie oder irgend sowas.
Ja, ist klar, da spielt die Prägung eine Rolle mit.
Auf jeden Fall, was ich sagen kann, also ich habe jetzt nur den Film nur wirklich zum ersten Mal gesehen. Ich habe ihn auch im japanischen Original mit Untertiteln gesehen. der Film, ich habe, also es können sich die meisten wahrscheinlich denken, aber ich habe den Film definitiv 20 Jahre zu spät gesehen. Also ich hätte ihn definitiv eher sehen müssen, um die Bildgewalt und ja, dass das halt besser funktioniert und dass das dann vielleicht auch die Zeit dann ein bisschen überdauern kann, weil so habe ich den Film jetzt gesehen und merke eben halt auch, viele Sachen sind dann eben halt schon ein bisschen in die Jahre gekommen, wohingegen dann andere Sachen, so wie sie wahrscheinlich intendiert waren, ganz gut funktionieren. Also ich mag diesen Kontrast aus schnelle Action-Szenen und dann fast schon elegische, langgezogene Einstellungen mit ganz viel Musik unterlegt, die mir Zeit geben, dass ich die Gedanken, die der Film ja aufwirft, also die ganzen philosophischen, dass die wirken können. Das ist eine schöne Kombination und hat mir sehr gut gefallen. Und der Film hat mich ja auch noch ein bisschen beschäftigt. Und das spricht ja auch am Ende trotzdem für einen guten Film.
Ja, und mit den 20 Jahren zu spät hast du wahrscheinlich recht, denn der Film ist hat einiges bewirkt. Und man, die Bildsprache, die der hat, hat man heutzutage in viel bessere Bildqualität, CGI. Jetzt beim Wiederschauen habe ich da viele Sachen erkannt, wo ich dachte, das hatte ich jetzt auch wieder in anderen Sci-Fi-Filmen drin. Der hat eben auch das Genre höchstwahrscheinlich mitgeprägt. Die ganz große Prägung, des, was mir jetzt nochmal direkt, was einem direkt ins Gesicht springt, ist natürlich Matrix, die sich, wo sich die Wachowski-Sisters haben inspirieren lassen.
Also wir müssen zwangsläufig, wenn wir über Ghost in the Shell reden, müssen wir über Matrix reden und oder umgedreht. Also gerade die Querverweise, wir hatten es jetzt auch im Vorgespräch schon, aber es geht ja schon mit den Intro los bei Matrix.
Genau, die grünen Zahlen, die du da hast und dann, was einem gleich ins Gesicht springt, ist halt auch das Interface im Hals, am Hals, womit man sich dann entsprechend mit einem Netz verbindet.
Ganz genau. Es sind auch noch viel mehr Verweise halt auch drin. Aber die geben das ja auch selber halt an, dass das Hauptinspiration für Matrix ist. Und das sieht man überall in diesem gesamten Film Matrix, ja.
Ja, das ist also auch Bildsprache eben ganz viel, genau. Story ist jetzt ja ein bisschen noch eine andere Ecke.
Ich würde, bevor wir vielleicht das offensichtliche Thema Cyberpunk ansprechen, würde ich ganz gerne mal fragen, und zwar, ich hatte es schon gesagt, der Film hat ja, das ist so auch so meine einer meiner Haupt-Talking Points, der hat zentrale Fragen, und zwar philosophische Fragen hat er drin. Das merkt man dann auch beim Sehen, also ich habe auch schon gerade ja auch gesagt, also der macht ja auch was, der stellt halt Fragen und gibt mir dann halt auch Zeit, drüber nachzudenken. Und zwei von diesen Fragen sind also, was ist überhaupt eigentlich ein Mensch? Ne? Was macht er denn eigentlich aus? Und was macht dann, wenn man die Frage für sich hat, was macht dann eine Persönlichkeit aus? Also gerade die Frage nach dem eigenen Willen und die eigene Existenz.
Beziehungsweise ob das nicht quasi das Identische ist. Also wenn du beim Menschlichsein von der reinen DNA oder dem Körperbau absiehst, und das wird ja genau in dem Film gemacht, du hast dann mitunter wie dem Major komplette Cyborgs und das, was das Individuum ausmacht, sind dann die paar restlichen verbliebenen Gehirnzellen, also nicht mal das ganze Gehirn, die in dieser Shell drin sind. Die ganzen Erinnerungen wurden auch ausgelagert oder sind, können eben gespeichert werden. Ja. Und nur noch so ein Kern ist halt dann nicht elektronisch. Und in dem Film wird auch von dem Puppenspiel dann immer angesprochen, dass eigentlich die Erinnerung eben auch das sind, was einen Menschen ausmacht.
Ja.
Und diese Erinnerungen, wie gesagt, sind ja auch schon ausgelagert auf eine Festplatte. Also es ist überhaupt nicht mehr die biologische Substanz, sondern das, was wir als Seele bezeichnen wollen. Das ist das, wo der Film so ein bisschen eben hinausgeht. Dass unsere Erinnerung, das, was uns geprägt hat, also unser Verhalten letztendlich und der Wille, das ist, was uns ausmacht und dass das eventuell transferierbar ist.
Und was hier, und da kommen wir noch zum Beispiel direkt aus dem Film, dass Erinnerungen und Erfahrungen uns ja auch zu eine Persönlichkeit ja machen oder zu einem Menschen machen. Und dann lernen wir im Film aber kennen, dass das in dem Fall auch manipulierbar ist. Das heißt also, dass ich sozusagen in einem jetzt sagen wir mal gelöschten leeren Ghost was Neues implementieren kann und daraus sozusagen halt auch wieder eine Persönlichkeit entsteht. Und in dem Film fand ich sehr drastisch, als ihm erstmal klar gemacht wird, dass das nicht seine Erinnerungen sind, dass es das alles nicht ja. gibt, dass das manipuliert ist. Und das war schon eine sehr unangenehme Szene. Also die hat auf jeden Fall Wirkung gehabt, also auch im Nachhinein auch auf mich.
Da, ja, da sind wir dann in, kommen wir auch im Bereich von dem, was eigentlich jetzt schon möglich ist bei psychischen Krankheiten, aber ich glaube, das ist, also Persönlichkeitsverlust, aber das ist, glaube ich, was zum Glück sehr selten ist. Aber in dem Film ist halt diese, dass ein Hack, also wenn man alles auf Cyborg-Ebene, auf technische Ebene macht, dann ist es halt durch Hacker, durch ein Computer-Interface angreifbar. Und das ist die Dystopie dann dahinter, dass wenn wir uns soweit mit Maschinen verbinden, um uns zu verbessern, dass wir dann auf einer anderen Ebene in unserem Intimsten, in unserem Ich-Sein angreifbar werden und bis hin zur Löschung oder Überschreibung unseres Ichs durch eine neue Persönlichkeit. Und das ist ein sehr angstvolles Thema auf jeden Fall, was der Film schön rüberbringt und einen dazu bringt, sich damit ein bisschen zu beschäftigen.
Insgesamt wirft viele schöne Fragen auf, nimmt mich da auch auf eine schöne Reise mit, auch gerade dann, wenn es zum Ende dann zu einer Verschmelzung dann kommt von zwei, Persönlichkeiten, möchte ich jetzt sagen, also wenn dann
Puppetmaster und ja.
Mit der Majorin, mit der Kusanagi dann verschmilzt und dann zu einem neuen Individuum halt wird, das ist ja auch so ein philosophisches Ding, das ist auch auf einer Bildebene natürlich, dieses Verschmelzen halt oder Fusionieren oder wie immer du das bezeichnest, das war auch schon toll und das Ganze wird dann allerdings konterkariert oder nicht konterkariert, das ist blöd ausgedrückt, aber da gibt es doch diesen harten Schnitt sozusagen, während die beiden sozusagen da liegen und miteinander verschmelzen, werden die doch angegriffen und da wird doch dort alles zerstört halt.
Ja.
Genau. Und das fand ich schon krass, weil das wird auch so schon angeteased. Du siehst schon, wie diese Hubschrauber da ankommen. Du siehst die ganzen Zielfernrohre und die Laser, die da auf die gerichtet sind. Ja. Und trotzdem hat es am Ende funktioniert und da zeigt dir dann der Film tatsächlich dann die Konsequenz, ja, das funktioniert auf der einen Ebene, der Körper ist dabei egal, weil die Fusionierung hat stattgefunden und am Ende braucht man nur noch einen neuen Körper und das zeigt dir dann am Ende dann halt der Film. Das heißt also, das, was er, und wir kommen gleich zu dem Punkt, worauf ich hinaus will, das, was der Film nämlich nicht geschafft hat, ist nämlich, dass er funktioniert, dass ich durch irgendeinen der Charakter mitfühle. Jetzt zum Schluss wird allerdings eine Figur entwickelt oder ist jetzt sozusagen da, mit der ich mitfühlen könnte, denn ich weiß jetzt ihre Vorgeschichte und habe da jetzt sozusagen etwas, wo ich mitfiebern könnte. Sprich, also ab jetzt würde jetzt der Film weitergehen, würde ich mich sozusagen eher mit auf die Reise begeben. Und vorher hat der Film das nicht gemacht. Vorher habe ich eine Person gehabt, mit der ich nichts anfangen konnte, die mir nichts an der Hand gegeben habe. Die wird nur von A nach B geschickt, um Dinge zu erledigen und zwischendrin stellt sie sich dann halt die eine oder andere Frage, die im Gespräch mit ihrem Arbeitskollegen rauskommen. Und ich habe sozusagen nur formal sozusagen, wie mir der Film das mitgibt, habe ich die Fragen so verstanden, aber die Personen waren mir dabei egal, also die Charaktere. Kannst du mir da folgen,
Fred? Ja, absolut. Könnte man sich die Frage stellen, ob das nicht Absicht ist, weil es ja eben alles mehr oder weniger Cyborgs sind, die da agieren und eben uns das eben fremd sein soll, dass wir haben diese Melancholie des Films, sie reden, es dreht sich alles um abstrakte Fragen und wollen wir denn mit diesen künstlichen Wesen mitfühlen? Sollen wir denn mitfühlen? Oder sollen wir nicht wirklich, will der Film nicht wirklich, dass wir uns in diese Atmosphäre eintauchen lassen, um uns in Ruhe mit der Philosophie, die ja, also mit den Gedanken, die ja da ständig in längeren Dialogen gebracht werden, auseinandersetzen zu können und eben nicht mitfühlen, sondern wirklich rational mit der Frage, wollen wir das so weit gehen, unseren Körper so weit zu ersetzen, auf die Persönlichkeit zu reduzieren, mit der Technik zu verschmelzen, das Auflösen des Menschseins, wie auch immer, das Absicht ist des Films, dass du dich nicht reinfühlst in die Person, dass du nicht abgelenkt wirst dadurch, sondern dich eher distanzierst.
Aber das macht ja ja einen Film ja insgesamt ja dann doch schwer, ja dann halt zu sehen, also weil du ja schwerer den Bezug halt hast. Was natürlich jetzt Sinn macht, also so wie du es jetzt halt auch sagst, wenn ich mir dann halt die opulente bildliche Ausstattung anschaue, also wie dann die Städte gezeichnet sind, dass ich immer irgendwie was habe, wo ich drinnen versinken kann. Und dass ich zumindest visuelle Reize und Anhaltspunkte habe, die mich dann halt da gerne drauf gucken lassen, weil ich ihr sozusagen oder wem auch immer da nicht folgen kann, kann ich wenigstens anhand der Bilder sozusagen dem Film folgen. Das würde schon irgendwie Sinn machen, aber es wäre natürlich auch gerade als Filmemacher schon eine verlorene oder vertane Chance, gerade bei sowas, bei so einer interessanten Figur, dann nicht noch ein bisschen mehr rauszukitzeln, dass ich zumindest wenigstens irgendwie mitfühlen kann. Ja, also es gibt jetzt vergleichbare Beispiele, jetzt vielleicht was Aktuelleres, wäre jetzt Ex Machina zum Beispiel. Da fühle ich sozusagen halt auch mit. Das heißt also, es ist ja am Ende ein Kammerspiel, es sind nur drei Leute und eine von den Personen ist eben halt auch ein Cyborg.
Ja.
Und für die entwickelst du ja aber auch etwas. Und das funktioniert. Also, weißt du, worauf ich hinaus will?
Ja. Ich weiß es halt nicht, ob das der Ansatz des Films ist oder ob es eben nicht geschafft hat, da eine Identifikation aufzubauen. Ich finde es halt mit der Aussage insgesamt des Films, mit der Traurigkeit und dieses kritisch Sehen des Cyborg-Seins nicht unlogisch, das zu wollen, dass du dich nicht identifizierst. Ich selber habe auch, also die einzige Person, wo ich so ein bisschen mitgelitten habe, ist der, was heißt mitgelitten, ist auch falsch, den ich sympathisch fand, ist der Freund, der Batu, der Helfer, wo ich so ein bisschen dachte, so ja, das da kann ich noch mitführen, aber die Story ist trotzdem interessant genug, dass auch wenn ich mich nicht identifiziere, ist es storygetrieben genug, um zu sehen, was passiert, wie geht's weiter. Also ich bleibe ja im Film trotzdem drin. Und witzigerweise, ohne dass ich jetzt mich direkt identifiziere, aber trotzdem gespannt genug bin, um zu wissen, wie funktioniert jetzt diese Welt, was passiert da, worauf läuft das hinaus? Also könnte ich mir vorstellen, dass der Regisseur auf diese Story auch einfach vertraut hat und gesagt hat, wir machen das absichtlich und erhalten die Zuschauer statt mit einer Person, mit der sie sich richtig reinversetzen können, eher so als wirklich Beobachter draußen, der einfach nur wissen möchte, wie geht's da weiter? Was ist das für eine Welt? Jetzt quatschen die da so viel philosophischen Kram. Was ist denn da jetzt genau? Das wird ja alles so Stückchen für Stückchen immer mehr aufgedeckt.
Ja. Also wie gesagt, also es klingt schlüssig, das würde auf jeden Fall schon Sinn machen. Da würde mich natürlich auch noch ein paar zusätzliche Meinungen da auch mal noch interessieren dazu. Aber doch, ja. Macht Sinn. Ist plausibel.
Ja, ich merke auf jeden Fall, dass ich da jetzt an meine Grenzen stoße, noch mehr zur Philosophie zu sagen, was da dahinter steckt. Wollen wir zum Cyberpunk wechseln?
Ja, wir können sehr gerne über den Cyberpunk reden. Wir haben es ja schon irgendwann mal irgendwie ja bei uns schon in der Sendung ja getan, als wir über die Klapperschlange geredet haben, Escape from New York. Der wird ja dem Cyberpunk ja auch mit zugeordnet. Und hier haben wir aber mit Ghost in the Shell so einen richtig lupenreinen Vertreter, der eben halt die Kernthemen von Cyberpunk, also wie urbane Dystopien, virtuelle oder computergenerierte Welten mit als Thema hat. Gerade dieses Thema jetzt modifizierte menschliche Körper oder Organismus jetzt, künstliche Intelligenz, physische Integration, Datenwelt und etc. pp. Und das Ganze in so einer düsteren Film-Noir-Welt eingetaucht, das ist ja alles hier mit drinne. Also die wirklich ganzen Punkte, die Cyberpunk ausmachen, sind da hier auch mit drinne. Und der ist ja auch genau in dieser Zeit, als Cyberpunk so im Trend war, also so dieses, was war so Anfang 80er bis so Mitte 90er, das war ja so die Hochphase vom Cyberpunk. Und da ist der ja sozusagen als letzter großer Film da ja noch mit drinne.
Ich hatte in der Blade Runner als filmischer Start jetzt irgendwo gelesen, dass das so ein bisschen die erste war, der so die Vorlage geliefert hat, in welche Richtung es gehen kann mit Cyberpunk.
Genau.
Und beziehungsweise in den 60ern dann der Philip K. Dick, der die Kurzgeschichte dazu geliefert hat. Ja, dann Klapperschlange, auch Anfang der 80er schon. Mir jetzt gerade einfällt, ich lese Neal Stephenson sehr gern allerdings, also auch ein Autor, der als großer Cyberpunk-Autor gilt. Ich habe allerdings seine klassischen Cyberpunk-Werke noch gar nicht gelesen, sondern nur die späteren Sachen. Sehr empfehlenswert am Rande, als Autor an sich.
Den nehme ich noch mit. Dafür habe ich dann vielleicht für dich dann, falls du es gehört hast, die Trilogie vom Neuromancer. Das ist in dem Fall wirklich so ganz, 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 ganz klassisch Cyberpunk-Film-Noir. Wann ist das rausgekommen? 1984 ungefähr ist das rausgekommen. Und das ist so Science-Fiction-Literatur und die bedient sich dann eben halt oder beziehungsweise wird dann halt auch dem Cyberpunk dann halt auch zugeordnet. Und das kann ich da halt empfehlen.
William Gibson.
Genau.
Neuromancer. Okay, der stand hier gerade ganz kurz unter dem Herrn Stevenson drunter. Okay, deswegen habe ich es verwechselt. Ist notiert.
Genau. Und wenn du heutzutage so ein bisschen Musik hörst im Sinne von New Retrowave und irgend sowas halt, viele Themen, die sozusagen in der Neuromancer-Trilogie besprochen werden, die findest du eben halt bei New Retrowave-Interpreten als Songtitel wieder, Cover, die inspiriert sind. Also da gibt es ganz viele Rückverweise eben halt auf diese Trilogie, die sozusagen so ein wichtiger, zentraler Bestandteil der Cyberpunk-Bewegung. Und deswegen da hier auch mal die Empfehlung.
Insgesamt auf jeden Fall ein Genre, das mich so ein bisschen anfixt. Bei der Filmauswahl alleine sind da sehr viele Filme dabei, die jetzt, ohne die direkt geschaut zu haben, weil ich irgendwie Cyberpunk mag, sondern einfach geschaut haben, gedacht habe, oh ja, das sind schöne Dinge. Das gefällt mir.
Mhm. Also es geht mir ähnlich. Also gerade sowas wie 12 Monkeys, Brazil, und das sind sogar schon zwei Filme von Terry Gilliam, die ich gleich
nenne.
Ja, bisschen großartig, aber zu auch, genau. Also auch gerade Cronenberg hat da ja ganz viel gemacht mit Existenz, Videodrome. Das sind ja eben halt genau die Dinge, wo elektrische, mechanische Dinge sich mit dem Körper da verbinden, Einheit bilden. Bis hin zu, und das wäre eigentlich auch mal eine Besprechung wert, Strange Days, den ich als durchaus positiv in Erinnerung habe von Catherine Bigelow.
Ich glaube, den habe ich gesehen, ich weiß gerade gar nicht.
Genau. Fand ich auch sehr gut. Wirklich ein paar schöne, tolle Filme mit dabei. Auch Tetsu, The Iron Man, ist das.
Hast du Tetsu gesehen?
Nein, aber ich möchte gerne einen Hinweis geben, und zwar die lieben Kollegen von der ein Filmarchiv haben den besprochen. jetzt hier zum Japanery.
Ich glaube, das habe ich gesehen, ja, in meiner Podcast-Liste.
Genau, und sehr interessantes Gespräch und das Kompendium des Unbehagens hatte dann auf der Folgen-Webseite dann noch einen sehr schönen Kommentar noch mit dazu abgegeben, der die Folge wunderbar noch mit erweitert. Also um da sozusagen mal so ein bisschen so Gefühl zu viel zu bekommen, ohne den Film gesehen zu haben, möchte ich da die Folge gerne jetzt im Folge des Japanese nochmal empfehlen.
Na, bei der Filmauswahl bin ich ja auch eine Liste von überhaupt Filmen, die zum Japanuary in Frage gekommen wären, durchgegangen. Und da bin ich erst auf so eine Sachen wie Tetsuo gestoßen, die mir vorher kein Begriff waren. Da habe ich auch Lust gekriegt, ein bisschen noch mal wieder ein bisschen mehr da einzutauchen. Kenne definitiv zu wenig japanische Filme. Ich glaube, Hanabi Feuerblume oder so, hieß die so? Ist der Film so?
Sagst ja, genau. Was? Das hat, ja. Hatten wir uns schon in einer Folge mal drüber unterhalten, dass ich den gesehen hatte.
Genau, den habe ich auch irgendwann vor 15 Jahren oder sowas mal schön aus dem Fernsehen rausgekopiert und der hatte auch so eine schöne Film, würde ich, so wie ich mich erinnere, eine schöne Film-Noir, ruhige, traurige Atmosphäre. Ja.
Ja, Takeshi Kitano war das.
Genau.
Der hat schöne, viele Filme gemacht. Ja, das können wir uns auf jeden Fall nochmal vormerken. Ob es jetzt nur Hanabi sein muss, ist eine die Frage, aber Kitano, da hätte ich tatsächlich Lust drauf. Der
machen wir einfach ein Japan-Jahr aus dem Januar.
Viel mehr zum Cyberpunk kann ich das tatsächlich jetzt auch gar nicht sagen, weil vieles ist ja nur schon im Film halt drin. Das ist ja der Film, was auch dieses Genre eigentlich auszeichnet. Und würde gerne auch für mich mal zu meinem Fazit kommen. Ihr merkt schon,
ja,
wir stottern hier die ganze Zeit rum und wir haben versucht, jetzt irgendwie über diesen Film zu sprechen und ein paar Punkte outzupointen. Der Film ist an sich per se, ist ja gut. Ich kann nur nicht wirklich viel mit dem Genre jetzt als solches anfangen. Ich komme halt nicht auch rein in diesen Film, wie gerade schon erwähnt. Also der ist mir zu konstruiert. Ich habe so viele schöne Bilder, ich habe so viele tolle Einstellungen und ich komme durch diesen Charakter komme ich eben halt nicht rein in diesen Film, nicht wirklich. Und erst, also so zwei, drei Highlights, die in dem Film drin sind, aber gerade erst am Ende ist so mein Interesse so weit da, dass ich sage, okay, jetzt will ich aber wissen, wie es weitergeht und dann hört der Film eben halt auf. Und für mich ist das, wie ich vorhin schon gesagt habe, eine gute Pilotfolge für eine coole Serie wahrscheinlich.
Jetzt kann ich mich gerade nicht dran erinnern, ob der Ghost in the Shell Teil 2 nicht direkt da weitergeht. Denn der ist auch auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Wenn du jetzt wissen möchtest, wie es weitergeht, ich schaue kurz mal. Es spielt 3 Jahre später.
Ja, dann ist es kein kleines Mädchen mehr und da kann man sie dann auch schon wieder halb nackt zeigen, ne?
Genau so sieht's aus. Also, seid ihr ans Herz gelegt, dann da doch direkt mal weiterzuschauen. Vielleicht gibt er dir mehr. Ich habe ihn nicht so gut in Erinnerung, dass ich sagen kann, ob der da dein Bedürfnisse eher befriedigt. Ich stimme dir auf jeden Fall zu, was das die Identifizierung angeht. Ich bin aber genau darin eingetaucht. Also mir hat das gereicht, die Atmosphäre, die der Film aufbaut und die Story mit den Anklängen, den philosophischen Anklängen hat mir auch jetzt beim, ich glaube zum dritten Mal habe ich den Film jetzt gesehen, gereicht, das, um in mir eine Freude beim Schauen auszulösen. In mir triggert er was, dass ich da einfach abtauche und mich schlicht wohlfühle. Wir haben noch nichts zum Remake gesagt mit Frau Johansen. Damit, ich würde den prinzipiell empfehlen, hinterher doch auch noch zu schauen. Auch, okay. Auch bildgewaltig, sehr schön in die moderne Zeit gesetzt. Und dann kann man natürlich dann als Fan des Animes oder des Mangas, findet man genug zum Kritisieren, mit Sicherheit. Aber es ist keine verschwendete Zeit, den Film zu schauen.
Okay. Also ich sag mal so, Frau Johansen spielt da mit und da habe ich jetzt keine Probleme, auch wenn der Film doof wäre, mich da ein bisschen durchzuquälen. Ich sehe sie tatsächlich sehr gerne. Die hat irgendwas, wo ich schaue mir gerne Filme, das ist wie Harrison Ford. Der kann,
oh ja, ja.
Der kann in jedem Film irgendwie mitspielen. Ich gucke mir das halt einfach gerne an, weil er da halt mitmacht. Und so geht es mir bei ihr.
Genau so.
Genau.
Ja, geht mir
also
auch
ich wollte sie jetzt nicht auf so. Ihre nur auf ihre Weiblichkeit sozusagen reduzieren, im Gegenteil, sondern ich mag tatsächlich einfach auch einfach ihre Präsenz. Sie hat da halt auch einfach was und deswegen auch der Vergleich mit Ford.
Ja, exakt so ist es. Geht mir bei beiden auch so. Ghost in the Shell gab es noch, glaube ich, zwei Serien, die auch empfohlen werden, die ich nicht kenne, mhm. die auch sehr lobend genannt wurden, und Netflix hat produziert da gerade auch noch eine neue Serie.
Okay.
Zu
okay.
Ghost in the Shell. Also man kann da noch weiter rein abtauchen, wenn man möchte.
Okay.
Als Empfehlung an die Leute da draußen. Und du kannst ja erstmal, glaube ich, mit dem zweiten Film schauen, ob der irgendwo erhältlich ist und ob das mehr Freude bereitet, dich mehr dazu finden, reinfinden lässt.
Ja, ich werde es jetzt tun. Ich habe noch ein paar andere Sachen auf meiner Liste, die ich dann noch abarbeiten muss, jetzt gerade noch im Japanery. Wahrscheinlich werde ich nicht drüber schreiben, aber ich werde bestimmt die ein oder andere Kurzkritik dann dazu schreiben und mal schauen, dass ich meinen Letterboxd-Account dann mal wieder reaktiviere. Ich habe die meisten Sachen jetzt immer auf Moviepilot geschrieben, aber ich denke, Letterboxd ist ja trotzdem irgendwie noch das Master-Dinge.
Wir haben uns schön durchgeholpert durch den Film.
Ja, das bitte ich hier nochmal zu entschuldigen, also das ist ein ganz schönes Gestolper. Nächstes Mal sprechen wir über den Großmeister des japanischen Films, Akira Kurosawa. Ich kenne jemanden, der spricht das aus Kurosawa. Ich bin mir immer nicht sicher, was jetzt von beiden richtig ist. Und eigentlich dachte ich auch, dass man das im Japanischen eigentlich genau andersrum sagt, also dass man zuerst den Nachnamen sagt und dann den Vornamen. Also müsste es ja eigentlich Kurosawa Akira sein.
Wenn du es einfach zwei Oktaven tiefer sprichst, dann klingt es automatisch japanisch.
Mhm, ganz genau.
Und Akira wir sprechen, Kurosawa.
das ist so schlecht. und sprechen da über seinen 1960er Film. The Bad Sleepwell.
2,5 Stunden geht der gute Film. Ich muss ihn noch schauen. Ich habe noch keine Ahnung.
Wird nicht langweilig, kann ich dir jetzt schon sagen. Wenn ihr noch ein paar Empfehlungen für uns habt, gerade was den japanischen Film betrifft, dann lasst uns das zukommen, schreibt uns das in die Kommentare zu dieser Folge, schreibt uns das auf die Webseite, schickt uns eine E-Mail, ruft uns an, was ihr möchtet, aber gebt uns eure Listen, gebt uns eure Empfehlungen und ja, vielleicht besprechen wir dann davon sogar auch wieder was.
Sehr gut, dann auf Wiederhören.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß dabei.
Ciao, ciao.